Auto, Motor und Sport erklärt.
Die Fakten. In nur 3 Jahren schaffte es das Startup Ego von der Idee bis zur Produktion des ersten Autos, dem Ego Life. Der Ego Life ist derzeit das günstigste Elektroauto in Deutschland und kostet dank Elektroautoprämie nur 11.900 Euro. Um diesen Preis zu erreichen, setzt das Startup auf unkonventionelle Ansätze und nutzt etwa statt teurer Einzelanfertigungen vor allem Standardteile aus dem Bestand der Zulieferer. So kommt der Kleinwagen für die Stadt mit der kleinen 14,5 Kilowattstunden Batterie etwa 100 Kilometer weit. Mit dem großen 23,5 Kilowattstunden Akku sind es 145 Kilometer nach Normzyklus WLTP. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auto, Motor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute wieder mal mit meinem Kollegen Dirk Gulde, der vergangene Woche bereits mit dem Ego Life 60 fahren durfte und uns jetzt berichtet, ob das Elektroauto wirklich so günstig ist und ob das günstig werden kann. Dirk, du hast ja für die aktuelle Ausgabe 11 einen Fahrbericht geschrieben mit dem Ego. Und jetzt muss ich ganz ehrlich fragen, glaubst du denn, dass sowas noch oft vorkommen wird? Also, dass du noch häufig Fahrberichte schreiben wirst von Autos, die von Startups kommen? Oder ist das jetzt so ein One-Hit-Wonder-Ding?
Nee, also ich glaube, gerade durch den Wandel hin zu mehr Elektromobilität wird es noch einige Startups geben, die diese Chance nutzen, sozusagen ja den etablierten Herstellern ein bisschen auf die Füße zu treten und mit ja eigenen kleinen Autos oder eigenen Ideen die ein bisschen zu ärgern. Da gibt es ja schon einige Beispiele, wie zum Beispiel Sono Motors aus München oder auch der Street Scooter, der für die Post die Pakete elektrisch ausfährt. Das sind ja auch alle Startups, die quasi eine Lücke gefüllt haben, die die großen Autohersteller bisher noch nicht bedienen konnten.
Also der große Vorteil, sagt man ja immer von Startups, ist, dass sie eine andere Denkweise haben, nicht mit eingefahrenen Strukturen zu kämpfen haben, nicht so groß sind, klein, agil und so weiter. Wie ist denn das bei Ego?
Bei Ego ist es im Prinzip ganz genauso. Also die machen einige Dinge anders, die ein großer Autohersteller so einfach nicht machen würde. Die nutzen zum Beispiel ganz viele schon fertig entwickelte Bauteile von der Stange, aus dem Regal praktisch, von Zulieferern, aber auch von großen Herstellern. Die Rücklichter beispielsweise, die kommen von Hella und werden überhaupt nicht angepasst. Die werden einfach so, wie sie Hella als Standardrücklicht im Programm hat, übernommen und kosten dann eben 24 Euro. Wenn ich mir jetzt so eine formschöne Leuchteinheit speziell designen lasse, dann zahle ich halt ein paar hunderttausend Euro nur für die ganzen Spritzgusswerkzeuge der ganzen Kunststoffteile und sowas spart sich eine Firma wie Ego einfach. Oder auch der Antrieb. Also es ist ein Bosch Elektro-Standardantrieb. Den gibt es mit verschiedenen oder in verschiedenen Leistungsklassen von 20 bis 60 kW. Aber da wurde relativ wenig noch auf das Auto hin entwickelt, sondern es wurde einfach so von Bosch übernommen, wie es eben im Regal lag.
Okay, aber jetzt ist es ja so, dass Startups ja häufig, oder was heißt häufig, eigentlich immer die Erfahrung fehlt. Es sind immer junge Unternehmen, die sowas vorher vermutlich noch nicht gemacht haben. Bei Ego haben wir jetzt den Spezialfall, dass der Professor Günther Schuh vorher schon mal mit Street Scooter, diesem Post-Startup, von dem du gerade eben schon gesprochen hast, das jetzt diese Postlieferwägen baut, elektrisch, schon mal quasi eine Autofirma, wenn man so will, eine kleine hochgezogen hat. Daher ist Ego jetzt vielleicht auch ein schwieriges Beispiel im Moment. Aber fehlt es denen generell nicht immer an Erfahrung, wenn ich mich jetzt zurück erinnere an die Anfänge der Koreaner beispielsweise? Das waren ja am Anfang echte Hütten. Das hat sich wahnsinnig gemacht. Das sind heute tolle Autos, die absolut konkurrenzfähig sind in sehr, sehr vielen Punkten. Ist es dann aber nicht bei den Startups genauso, dass die momentan da noch wahnsinnig hinterherhinken müssen?
Ja, doch, da ist auf jeden Fall was dran. Wobei man muss sagen, oftmals sind gerade bei solchen Startups dann Leute im Hintergrund tätig, die vorher vielleicht bei einer großen Autofirma gerade im Elektrobereich gearbeitet haben. Es gibt ja zum Beispiel auch das Startup ACM, die so ein kleines Stadtwägelchen bauen. Das ist von einem ehemaligen BMW-Manager, der dann am BMW i8 mitentwickelt hat, hochgezogen worden. Also das Know-how kommt quasi schon auch von der Autoindustrie und konzentriert sich dann eben auf das Startup. Genauso ist es jetzt auch mit dem Professor Schuh. Das ist ein Produktionsfachmann, also der unterrichtet seit Jahren oder Jahrzehnten, wie man günstig Produktionsanlagen aufbaut. Und der weiß natürlich, was so eine Fabrik für so ein Elektroauto braucht.
Okay, aber das Innovative, wie ich es immer verstehe, ist gerade bei Professor Schuh, dass er versucht, neue Ansätze zu finden. Du hast gerade eben schon gesagt, er benutzt viel Stangenware, aber macht das, ist das alles? Also kauft er einfach nur billig ein?
Nee, das sind nicht nur die billigen Standardteile. Im Prinzip das Besondere an dem Ego ist das Produktionsverfahren. Also die Firma Ego spart sich ein komplettes Presswerk und eine komplette Lackieranlage. Und das sind jeweils zweistellige Millionenbeträge. Also ein Presswerk kostet 80 Millionen Euro, um daraus diese Spezialteile zu pressen, aus diesen Stahlrollen sozusagen, um daraus dann diese Rohkarosserie, die selbsttragende Rohkarosserie, zusammenzuschweißen. Und der Ego, der nutzt keine selbsttragende Karosserie, der nutzt im Prinzip Alu-Stangenprofile, die zusammengeschweißt werden, und macht daraus einen Rahmen. Dann spare ich mir das komplette Blechwerk, weil diese Stangenprofile, die kann ich einfach so kaufen bei irgendwelchen Metallherstellern und brauche überhaupt keine Presswerkzeuge. Und genau das Gleiche ist mit der Lackiererei auch. Der Ego hat eine Kunststoffkarosserie und die wird im Prinzip aus komplett durchgefärbten Thermoplastteilen hergestellt. Das heißt, die Teile kommen schon in Wagenfarbe vom Zulieferer. Das ist ein kleinerer bayerischer Zulieferer. Und die werden dann über ein relativ günstiges Thermoverfahren in die entsprechende Form gebracht und eben nicht über ein riesiges Stahlpresswerkzeug, wie es sonst gemacht wird. Und die kommen in so einer Qualität aus diesen Wärmeumformungsmaschinen, dass sie nicht auch mal mehr lackiert werden müssen. Also die sind hochglänzend wie ein Autolack, der in mehreren Schichten inklusive Klarlack aufgetragen wurde. Also wirklich beeindruckend, in welcher Qualität die Karosserie aus den Maschinen kommt.
Aber jetzt besticht ja die normale Autoindustrie, wie wir sie kennen, die großen von Daimler bis VW, ja damit, dass die vor allem auf Stückzahlen setzen. Das macht Ego jetzt aber anders, hast du vorher gesagt.
Ganz genau. Und das ist auch der Grund, warum diese Produktionsverfahren gewählt werden. Wenn ich jetzt damit rechne, dass ich mehrere Millionen Autos baue, dann lohnen sich irgendwann mal auch die teuren Maschinen, weil natürlich so eine selbsttragende Karosserie aus Stahlblech schon auch ihre Vorteile hat oder aus Aluminium, wie bei einem Audi A8 im Space Frame. Ich kann eben jeden Winkel im Auto genauso ausnutzen, wie ich es brauche. Und wenn ich jetzt aber eine grobe Stangenprofilkarosserie oder einen Unterbau habe, dann ist die Raumausbeute und die Flexibilität nicht ganz so hoch da. Aber dafür muss ich auch nicht so viele Autos produzieren. Ego will pro Jahr 10.000 Autos bauen. Und das ist einfach nur nicht die Menge, wo es sich lohnen würde, so riesige Presswerke hinzustellen.
Aber wir haben jetzt vorhin viel über den Preis gesprochen. Ein großer Preistreiber in dem ganzen Thema bleibt und ist ja der Akku. Da komme ich ja nicht drum rum. Wie viel nimmt denn der Akku bei dem Ego jetzt beispielsweise ein?
Ja, das ist auch der Grund, warum so ein Ego kein richtig billiges Auto ist. Also das Basismodell von Ego kostet ja nach Abzug der 4.000 Euro Kaufprämie 11,9, also 15,9 ohne Abzug der Prämie. Und das ist ja absolut gesehen immer noch viel Geld, wenn ich mir vorstelle, was ich für so einen Citroën C1 oder für so einen VW Up bezahle. Die sind ja unter 10.000 Euro angesiedelt.
Zumindest in der Basis.
In der Basisversion, genau. Und ich meine, viel mehr als eine Basisversion ist dieser Ego auch nicht. Das ist auch ein schlichtes, kleines Wägelchen. Also sprich, er ist ja schon nochmal deutlich teurer wie ein Verbrennerauto. Das liegt einfach daran, dass die Batterie an sich schon so hohe Kosten verursacht, dass da drumherum kein richtig billiges Auto entstehen kann. Das heißt, so eine Ego-Batterie, obwohl sie nicht allzu groß ist und keine allzu großen Reichweiten hat, kostet noch um die 4.000 oder 5.000 Euro.
Okay, und aber du sagst gerade, ich kriege dann auch nur so ein Basisauto. Wie äußert sich das? Habe ich da jetzt einfach, der Ego ist klein, ich soll ein Stadtauto sein.
Genau.
Das steht ja außer Frage.
Genau.
Aber was heißt denn klein?
Also klein heißt beim Ego, es ist ein Viersitzer, aber ich muss mich im Prinzip entscheiden, ob ich mit vier Personen fahren will oder ob ich zu zweit fahre und dann auch noch einen Kofferraum habe. Weil der Kofferraum ist im Prinzip ein kleiner Schlitz, wo ich das Ladekabel reinlegen kann und vielleicht noch eine Aktentasche. Und das war's dann. Sobald ich ernsthaft irgendwie meine Einkäufe transportieren möchte, muss ich die hinteren Rücksitzlehnen umklappen. Aber das Auto ist auch nur 3,35 Meter lang. Ist ein bisschen größer wie ein Smart, aber deutlich kleiner als ein normaler Kleinwagen, der schon an die 4 Meter rangeht.
Okay, und Langstreckentauglichkeit?
Ja, das ist eben durch diese Akkukapazität auch nicht gegeben. Das ist auch der Grund natürlich, warum das Auto relativ günstig ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Renault Zoe, der ja noch über 30.000 Euro kostet, selbst nach Abzug der Kaufprämie. Wenn ich so ein Auto oder wenn ich ein Elektroauto fürs halbe Geld hinstellen will, muss ich eben bei der Batterie sparen. Und das ist auch der entscheidende Punkt bei den Egos. Also die Reichweite der Fahrzeuge ist je nach Akkukapazität von 100 bis 145 Kilometer. Das ist für die meisten Leute, die das Auto in der Stadt einsetzen, als Zweitwagen so für einen Tag locker ausreichend. Es gibt ja diese statistischen Untersuchungen, dass die meisten Autofahrer, also 85% der Autofahrer fahren nicht mehr als, glaube ich, 40 oder 45 Kilometer am Tag. Also als Zweitwagen perfekt geeignet, aber für Langstrecken natürlich unzureichend. Auch noch aus einem anderen Grund, nicht nur wegen der kleinen Batterie, sondern auch, weil ich kein Schnellladesystem habe für dieses Auto momentan noch. Also ich kann mit maximal 3,7 kW an einer Wallbox laden und da dauert es selbst bei dem kleinen Akku von dem Life 60, dauert es fast 7 Stunden, bis der wieder voll ist. Also der Wagen ist so gedacht, dass ich ihn tagsüber nutze und über Nacht dann an der Steckdose oder an der Wallbox wieder auflade. Aber für die Langstrecke, um mehrere Zyklen der Batterie sozusagen an einem Tag hintereinander abzuspulen, dafür ist er nicht ausgelegt.
Okay, also klingt aber für mich wieder nach Wohneigentum. Das heißt, ich habe irgendwo ein Häuschen stehen, ich habe eine Garage stehen. Klingt jetzt für mich alles nicht nach richtigem Stadtauto. Wie geht denn das zusammen? Der Ego ist ja als dezidiertes Stadtauto gedacht. Oder setzt er einfach drauf, dass jetzt alle Parkhäuser und alle Tiefgaragen in Wohnhäusern und so weiter und alle Laternenparks auch eine Ladesäule zur Verfügung haben?
Ja, der Ego kann ja im Prinzip auch nicht das Problem alleine lösen, das im Prinzip alle Elektroautos in der Stadt haben. Nämlich, dass ich eben normalerweise, wenn ich keinen festen Parkplatz habe und abends um den Block fahre und gucken muss, wo ist eine Lücke frei, dann habe ich normalerweise keine Lademöglichkeit da. Aber vielleicht ist es sogar ein kleiner Vorteil der nicht vorhandenen Schnellladung bei ihm. Also der ist dafür ausgelegt, dass ich ihn an einer Haushaltssteckdose oder einer ganz schwachen Wallbox mit 3,7 kW laden kann. Sowas kann ich eventuell zu Hause in meiner Tiefgarage oder wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, an meiner offiziellen Parkplatz. Sowas kann ich noch eher mal nachrüsten als jetzt eine 11 oder 22 kW Wallbox.
Okay. Und dann aber noch ein Thema bei einem Startup, bei einer neuen Autofirma, bei einer neuen Marke. Wo kann ich das Ding kaufen? Und vor allem, wenn ich zum Service muss oder irgendwas ist, wo gehe ich denn da hin?
Das ist eine gute Frage. Das sieht man auch gerade bei Tesla schön, was sie für Probleme haben mit ihrer Service-Strategie. Die verkünden an einem Tag, dass sie ihre Autohäuser alle schließen wollen, nur noch über Internet bestellen. Am anderen Tag geht es wieder in die andere Richtung. Da hat sich Igor schon ganz, finde ich, ganz clevere Gedanken gemacht. Dadurch, dass der Antriebsstrang ohnehin von Bosch kommt, ist es vorgesehen, dass auch Bosch-Dienste den Ego warten können. Und Ego will noch in diesem Jahr, also 2019, noch 60 markenunabhängige Autohändler auftun, die einen angeschlossenen Bosch-Dienst haben, die sich diesen Wagen dann auch in den Vorführraum stellen können, die Interessenten dann alle Fragen beantworten und die dann auch über ihren Bosch-Dienst die Wartung übernehmen können.
Okay, jetzt alles in allem klingt es ja relativ interessant, aber was ist denn dein persönlicher Eindruck? Du bist ja schon gefahren, du konntest es angucken, anfassen, mit den Leuten reden, von Igor selbst. Was ist dein Fazit zu dem Wagen?
Schwer zu sagen. Also das Witzige ist, worauf wir jetzt noch überhaupt nicht zu sprechen gekommen sind, ist, das Auto fährt sehr, sehr sportlich. Also es macht wahnsinnig Spaß, dieses Auto zu fahren. Er hat hohes Drehmoment beim Losfahren, hat einen Heckmotor, der die Kraft auch ganz toll auf die Straße bringt. Da drehen keine Räder durch, dadurch, dass das Heck hinten einfedert, presst er seine Antriebsachse richtig schön drauf, wie so ein Porsche 911 auch im Prinzip. Und er ist auch von der Lenkung her und von allem sehr, sehr sportlich abgestimmt. Das passt eigentlich gar nicht so richtig zu einem günstigen Stadtauto. Für so ein sportliches Auto würde ich mir vielleicht sogar dann wieder eine größere Batterie oder sowas wünschen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, nach Abzug der Kaufprämie 11,9 für ein Elektroauto ist schon ein super Preis. Es ist momentan, glaube ich, das günstigste Elektroauto in Deutschland, also das vollwertige Elektroauto in Deutschland. Und ja, der eine oder andere, der vielleicht schon mal mit dem Gedanken liebäugelt, sich sowas mal anzuschaffen, dem aber so ein Renault Zoe für 30.000 vielleicht doch zu teuer ist, der kann sich mit so einem Ego schon mal überlegen, ob das nicht doch was für ihn wäre.
Da dann aber auch, muss er auch keine Sorgen haben in Sachen Verarbeitung, Qualität etc.
Also ich bin ein Vorserienauto gefahren, da gab es noch die ein oder anderen harten Grate im Cockpit. Also wenn man in die Kartentasche seitlich greift, dann kann man sich schon mal die Hand ein bisschen aufreißen und so. Es ist jetzt qualitativ nicht die Offenbarung. Auch die Sitze sind recht dünn gepolstert und haben einen fummeligen Verstellmechanismus. Aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, deswegen kann ich den Wagen nicht kaufen. Also ich sehe zwar an vielen Stellen, warum er so günstig ist, aber es ist jetzt nicht so desaströs, dass ich sagen würde, das passt überhaupt nicht zum Preis oder so. Mhm.
Alles klar. Dirk, vielen, vielen Dank. Das war Automotor und Sport erklären. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder in 2 Wochen zur nächsten Episode und freuen uns bis dahin auf Ihr Feedback bei iTunes. Wenn Sie übrigens noch mehr wissen wollen und die Geschichte, die Dirk geschrieben hat, lesen wollen, haben wir noch ein kleines Schmankerl für Sie. Auf www.motorpresse-aktion.de/AMS können Sie sich kostenlos die aktuelle Ausgabe der AMS zu sich nach Hause bestellen. Einfach für umsonst, gratis, ohne Abo. Denkt, das klingt ganz gut. Und dann sage ich jetzt, Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.